BR Klassik Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
Bestimmt habt ihr auch einen Spleen, irgendein bestimmtes Kleidungsstück, eine Kuscheldecke, irgendein Gegenstand, der schon halb kaputt ist, der euch aber schon euer halbes oder ganzes Leben lang begleitet. Eine Lieblingskaffeetasse, bei der schon irgendwie was abgeschlagen ist, in der der Kaffee aber einfach irgendwie am allerbesten schmeckt. Oder ein altes Kuscheltier, das euch schon irgendwie damals in die Wiege gelegt wurde. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr wie immer skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche suchen wir dafür eine neue Folge für euch raus aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht's um den Pianisten Glenn Gould. Der hatte so ein paar Eigenarten. Also einerseits, das wissen wahrscheinlich einige von euch, hat er gern mitgesungen beim Spielen. Außerdem hatte er immer seinen eigenen Klavierhocker dabei und das war eigentlich ein wackeliger Küchenstuhl, sehr, sehr tief eingestellt und er hat gequietscht und geknarzt bei jeder Bewegung, die Glenn Gould da so gemacht hat. Am 6. April 1962, da saß Glenn Gould wieder auf seinem Küchenstuhl und zwar in New York. Da sollte er mit dem New York Philharmonic unter dem Dirigenten Leonard Bernstein ein Konzert geben. Das wurde auch live übertragen im Radio und es war ein denkwürdiges Ereignis. Denn schon bevor das Konzert überhaupt angefangen hat, gab es den ersten Aufreger.
The Canadian pianist Glenn Gould is to be soloist now. Leonard Bernstein conducting the New York Philharmonic. In a performance of the Piano Concerto No. 1 in D minor by Brahms. I think Mr. Bernstein will have something to say to the audience, so down to the stage.
Die Leute im Saal der New Yorker Carnegie Hall waren überrascht, als Leonard Bernstein allein auf die Bühne trat, um eine Ansage zu machen. Ist der Solist Glenn Gould etwa krank geworden? Musste er absagen?
Don't be frightened, Mr. Gould is here. Will appear in a moment.
Gott sei Dank, Gould kann spielen. Aber warum ist Leonard Bernstein dann vors Publikum getreten? Das macht er doch sonst nicht. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden ein Konzert geben. Gould und der 14 Jahre ältere Bernstein sind schon 1957 zusammen in New York aufgetreten mit Beethovens B-Dur-Klavierkonzert. Damals ist Bernstein nach dem Konzert zum Pianisten gegangen und hat geschwärmt. Glenn, das war großartig, wir sollten es aufnehmen. Wir müssen unbedingt eine Schallplatte zusammen machen. Schön, dass es Ihnen gefallen hat, erwiderte Gould etwas zurückhaltend. Wir werden darüber sprechen. Wirklich begeistert war der kanadische Pianist aber nicht von der Idee. Bernstein sei noch nicht reif dafür, soll er jemandem zugeflüstert haben. Seitdem sind 5 Jahre vergangen. Die beiden sind in der Zeit 11-mal zusammen öffentlich aufgetreten und haben auch Aufnahmen gemacht. Irgendwie schien sich der Exzentriker und Einzelgänger Gould und der Liebling der Klassikfans, der extrovertierte Dirigent Leonard Bernstein, arrangiert zu haben. Vermutlich hatte Bernstein Goulds Eigenwilligkeiten hingenommen. Zumindest bis jetzt, bis zum 6. April 1962. In der Carnegie Hall in New York warten die Leute gespannt, was Bernstein zu sagen hat.
You are about to hear a rather, shall we say, unorthodox performance of the Brahms D minor concerto, a performance distinctly different from any I've ever heard, or even dreamt of, for that matter, in its remarkably broad tempi and its frequent departures from Brahms' dynamic indications.
So, es wird eine unorthodoxe Interpretation von Brahms' D-Moll-Klavierkonzert geben. Bernstein hat eine völlig andere musikalische Auffassung von dem Werk als Gould, vor allem in der Tempofrage. Würde Bernstein wegen dieser eklatanten Differenzen das Konzert etwa nicht dirigieren? Das wäre ein Skandal.
And this raises the interesting question, what am I doing conducting it? I'm conducting it because Mr. Gould is so valid and serious an artist that I must take seriously anything he conceives in good faith. And his conception is interesting enough so that I feel you should hear it too. But the age-old question still remains, in a concerto, who is the boss, the soloist or the conductor?
Entspanntes Lachen. Die Leute sind froh, dass Bernstein dirigieren wird, weil Gould ein seriöser Künstler sei, dessen Konzept von Brahms' D-Moll-Klavierkonzert so interessant sei, dass Bernstein findet, die Zuhörer müssten es unbedingt hören. Was vor allem hängen bleibt nach der Rede, ist die Frage, die Bernstein hier aufwirft. Wer ist der Boss? Der Dirigent oder der Solist? Wer bestimmt die Interpretation beim Solokonzert? Bernstein antwortet, mal der eine, mal der andere. Und bisher sei er immer zu einer Interpretation gekommen, teils durch Überredungskunst, Charme oder Drohungen. Diesmal aber seien die Differenzen zu groß.
So why, to repeat the question, am I conducting it? Because I am fascinated. Glad to have the chance for a new look at this much played work. Because, what's more, there are moments in Mr. Gould's performance that emerge with astonishing freshness and conviction. Thirdly, because we can all learn something from this extraordinary artist who is a thinking performer. And I can assure you that it has been an adventure this week collaborating with Mr. Gould on this Brahms concerto. And it's in this spirit of adventure that we now present it to you.
Er sei froh, einen neuen Blick auf das Klavierkonzert werfen zu können und aus Respekt vor diesem außerordentlichen Künstler, der ein denkender Interpret sei, werde er dieses Konzert, trotz aller Meinungsverschiedenheiten, dirigieren. So etwas hatte es vorher noch nicht gegeben, ein gefundenes Fressen für die Zeitungen. Brahms is beaten. Who is the boss, conductor or soloist? Gould gets his knuckles rapped. Gould wird auf die Finger geklopft. Oder das Duell Bernstein-Glenn Gould. Das Medienecho muss Gould überrascht haben, denn kurz nach dem Konzert schreibt er folgenden Text, der erst nach seinem Tod veröffentlicht wurde.
In einer kürzlich abgegebenen, viel diskutierten Erklärung hat Mr. Leonard Bernstein die Aufmerksamkeit auf das gelenkt, was er als gewisse Abweichungen von der interpretativen Norm in meiner Auffassung des D-Moll-Konzerts von Brahms ansah. Im Vorfeld einer Aufführung mit dem New York Philharmonic deutete er an, es sei die gemächlichste, in mancher Hinsicht die halsstarrigste Interpretation, die er je gehört habe. Als beschreibender Kommentar waren diese beiden Bemerkungen durchaus gerechtfertigt. Es war eine bemerkenswert gemächliche Aufführung und sie hielt hartnäckig die Gemächlichkeit ihrer Gangart durch. Indessen die Herren von der New Yorker Presse waren schnell bei der Hand, Gemächlichkeit als Schwülstigkeit zu übersetzen, Hartnäckigkeit als Dickköpfigkeit und zu verstehen zu geben, dass unzweifelhaft eine der klassischen Dirigenten-Solisten-Fäden im Gange war. Tatsächlich aber hat sich nichts dergleichen abgespielt. Mr. Bernstein, obwohl durchaus nicht einverstanden mit meiner Sicht des Werkes, ließ sich großzügig darauf ein, meine Interpretation zu stützen. Und was so resultierte, wenngleich es eigenwillig gewesen sein mag, war zumindest keine Aufführung, in der die Komponenten nicht zusammenstimmten. Wir waren keineswegs in eines jener berühmten Duelle des »Alles, was Sie können, kann ich noch langsamer« verwickelt. Tatsächlich ist der einzige Aspekt von Mr. Bernsteins im Wesentlichen falsch interpretierten Bemerkungen, der mich etwas stört, die Schlussfolgerung, dass die Absonderlichkeiten dieser Aufführung vielleicht per se kalkuliert waren und als Aufmerksamkeit heischende Kunstgriffe eingesetzt wurden, die in keiner Beziehung zu den musikalischen Erfordernissen der Partitur stehen.
In einem Radiointerview spricht Gould später davon, dass er zu dem Zeitpunkt in a baroque mood, in einer barocken Stimmung gewesen sei. Er wollte den Sätzen einen gemeinsamen Puls zugrunde legen und ganz bewusst mit der Aufführungstradition eines Konzertes brechen. Zu einer Studioaufnahme des D-Moll-Klavierkonzerts von Brahms mit Bernstein und The New York Philharmonic ist es dann nicht mehr gekommen. Stattdessen erschien der Live-Mitschnitt mit der Ansage von Leonard Bernstein auf CD. 2 Jahre später zog sich Gould von der Konzertbühne ganz zurück.
Tja, da sieht man mal wieder, was Kompromissfähigkeit bewirken kann und dass es auch gar kein Problem sein muss, wenn Künstler bezüglich der Interpretation eines Werkes nicht einer Meinung sind. Wie die Zusammenarbeit zwischen Glenn Gould und Leonard Bernstein funktioniert hat, das hat Ilona Hanning für uns zusammengefasst. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn abonniert und dann seid ihr auch immer auf dem Laufenden über aktuelle Folgen. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns dann mit dem Thema Improvisation.
Improvisation. Ohne Vorbereitung aus dem Stegreif Dargebotenes. Musikalische Stegreiferfindung und Darbietung, definiert das Duden-Wörterbuch. Ernste Musik und Improvisationen. Heute gehört nicht mehr zusammen, was einst untrennbar zusammengehörte. Denn die Interpreten unserer Gegenwart treten fast ausschließlich als reproduzierende Künstler ins Rampenlicht, die Stücke Note für Note werktreu aufpolieren. Das war nicht immer so. Vom Barock bis zur Romantik, also etwa bis Ende des 19. Jahrhunderts, mussten sich deren Vorgänger einer weiteren Anforderung stellen. Improvisation war oberste Solistenpflicht.
Früher war Improvisieren also ganz normal und ein großer Meister der Improvisation war auch Franz Liszt. Über Liszt und über seine pianistischen Künste erfahren wir dann mehr beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
29, kurz als Kontrast.
Du verlangst auch Sachen. Das sind die 29. Ah ja, krieg ich hin.
Sie mögen und verstehen sich und sprechen intensiv über Musik. Pianist Igor Levit und Autor Anselm Zibinski.
Ihr Lieben, lehnt euch zurück, das wird jetzt anderthalb Stunden so gehen.
Musikwissen als Hörgenuss. Wie ist die Musik gemacht? Was tun die Hände?
Diese Musik gibt mir einfach alle Werkzeuge in die Hand, alle Möglichkeiten. Und es hört nie auf. Ein großes Glück, ein großes Geschenk für mich.
Der Klavierpodcast mit Igor Levit und Anselm Zibinski. Ein wilder Ritt durch musikalische Themen, Einflüsse und Epochen, gepaart mit Igor Levits persönlichen Geschichten zu den Stücken. Gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Ah, macht das Spaß.